Liebe Gemeinde, Lebenswege, Meilensteine. In den letzten Wochen haben wir von den Meilensteinen auf Josefs Lebensweg gehört. Und das war ziemlich spektakulär. Was waren sie nochmal, die großen Meilensteine in Josefs Leben? Da war zunächst das Aufwachsen als Lieblingskind des Vaters in einer Großfamilie. Josef wurde bevorzugt und wer weiß, wie viel Unheil schon allein darin steckte. Er erhielt besondere Kleidung und er hatte die Gabe der prophetischen Träume. Ob es aus menschlicher Sicht klug war, diese Träume, in denen er selbst als Herrscher über seine Brüder erscheint, stolz vor ihnen auszubreiten, das mag man zumindest hinterfragen. Hochmut und Überheblichkeit, das sind auch die Anteile des jungen Josefs an dieser ganzen Geschichte. Doch genau so wurde der nächste Meilenstein vorbereitet. Josef wird von seinen Brüdern verraten und verkauft, in den Brunnen geworfen, dem Vater als tot erklärt und schließlich als Sklave ins fremde Ägypten verkauft. Eine grausame Tat, die Brüder voll Hass und Neid getrieben, der Stammvater Jakob hart getroffen, völlig traumatisiert vom Tod seines Lieblings. Hier, da wird schon deutlich, Meilensteine auf unseren Lebenswegen, das sind nicht immer nur die positiven Wegmarken. Also das, was wir im Erfolg erreichen und dann feiern können. Es sind oft Wendepunkte, nach denen das Leben ganz anders verläuft. Positiv besetzte Meilensteine, das sind für uns der Führerschein, der Schulabschluss, die Hochzeit, der Hauskauf, die Geburt der Kinder. Doch, ganz ehrlich, wer hat schon einen Lebenslauf, der nur solche Stationen kennt? Ja, wir Menschen, wir scheitern auch im Leben. Dann gehört zu den Meilensteinen auch das Sitzenbleiben in der Schule, der Verlust des Jobs, eine gescheiterte Ehe, der Verlust von geliebten Menschen, oder die Sinnkrise, die mir fast die Kraft raubt, überhaupt noch weitergehen zu können. Das, was die Josefsgeschichte so besonders macht, ist, dass hier deutlich wird, Gott erschreibt seine Geschichte auf krummen Linien. Mit Menschen, die so wie du und ich Stärken haben, aber eben auch ganz schlimme Fehler. Ein weiterer Meilenstein in Josefs Leben ist dann seine Zeit im Gefängnis, ein Tiefpunkt. Zugleich der Ort, an dem sich eine neue Tür öffnet. Durch die Deutung der Träume des Pharao steigt Josef auf zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Das haben wir gerade in der Lesung gehört. Sein nächster großer, erreichter Meilenstein, er ist im Palast angekommen. Also vom Viehhirten in Kanaan an die Spitze der Macht. In 1. Mose 41, da sagt der Pharao zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen, Josef, soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Wenn man dieser Josefsgeschichte folgt, könnte man meinen, am Ende gelingt ihm einfach immer alles, trotz aller Rückschläge. Und in der Bibel klingt das dann auch so. 1. Mose 39 heißt es, und Josef, er war ein Mann des Gelingens. Entscheidend ist aber dabei, dieses Gelingen, das ist nicht Josefs eigene Leistung. Es wird immer wieder betont, Gott war mit ihm. Im Brunnen, im Haus des Potiphar, im Gefängnis, in der Erniedrigung wie im Erfolg. Denn es heißt immer wieder, der Herr, der Gott Israels, er war mit Josef und deshalb war er ein Mann des Gelingens. Gott war mit ihm und schreibt mit ihm eine Segensgeschichte. Gott ist mit ihm. Und das auch unabhängig vom Ort. Ob in seiner Heimat, damals in Kanaan, oder in der Fremde, wo die Menschen ganz andere Götter angebetet haben. Gott ist bei ihm und das über alle Grenzen hinweg. Es wird deutlich, Gott ist nicht an Grenzen gebunden. Und das ist gerade für die ersten Hörerinnen und Hörer dieser Josefsgeschichte wichtig. Die vertriebenen Jüdinnen und Juden im Exil hören damit, unser Gott, er begleitet uns, auch in der Fremde. Auch wenn wir unsere Heimat verloren haben, wenn wir uns heimatlos und komplett verloren fühlen, Gott, er geht weiter mit uns. Man könnte diese ganze Geschichte hier triumphal enden lassen. Ein Aufstieg im Palast, Happy End, wunderbar. Doch es folgt noch ein weiterer Meilenstein, ein sehr persönlicher. Denn so erfolgreich Josef auch ist, seine Vergangenheit holt ihn ein. Wenn ich ein Buch lese oder eine Serie anschaue, dann frage ich mich im Verlauf dessen immer, was wird wohl aus dieser Geschichte werden? Also am Ende, wird es am Ende eine Triumphgeschichte sein? Eine Liebesgeschichte mit Happy End? Die beiden Protagonisten, sie finden sich? Oder wird es gar eine Rachegeschichte, in der die Schuld vergolten wird, ganz brutal? Oder endet sie sogar vielleicht offen, so wie das Leben selbst? Unsere Josefsgeschichte hätte hier im Palast von Ägypten als Triumphgeschichte enden können. Doch die Geschichte, sie geht noch etwas weiter. Und es kommt zur Begegnung mit den Brüdern, schließlich auch mit dem Vater. Die Geschichte hätte also gut auch eine Rachegeschichte werden können. Brüder ins Gefängnis oder noch Schlimmeres. Doch die Bibel, sie erzählt uns etwas anderes. Josefs nächster großer Meilenstein sollte ausgerechnet eine große Versöhnungsgeschichte werden. Wie kommt es dazu? Während Josef in Ägypten die Vorräte verwaltet, bricht in den Nachbarländern eine Hungersnot aus. So wie Josef es vorgesehen hatte. Auch seine Brüder leiden Not. Sie machen sich nach hartem Ringen und auf Geheiß des Vaters auf den Weg nach Ägypten, um dort Getreide zu kaufen. Denn Josef, er hatte ja vorgesorgt. Und dann stehen sie unvermittelt vor diesem mächtigen Josef. Doch kein Wunder, sie erkennen ihn nicht. Wie können sie das auch nach all den Jahren? Was dann folgt, ist komplex erzählt. Lesen Sie das gerne in der Bibel einmal nach. Am Ende erfüllt sich auch das, was Josef einst geträumt hatte. Nämlich die Brüder, sie beugen sich vor ihm. Sie liegen vor ihm im Staub und die Macht, sie liegt wirklich bei Josef. Und an dieser Stelle der Geschichte würde ich gerne etwas genauer hinschauen. Also voll Angst liegen sie da im Staub. Und was würden sie jetzt erwarten? Als Josef sich zu erkennen gibt, er hatte seine Brüder nämlich schon vorher erkannt, als er sich zu erkennen gibt, da spricht er die einfachen und doch so schweren Worte aus. Er sagt, ich bin's. Ich bin's. Lebt mein Vater noch? Also tatsächlich, der Bruder erlebt. Und die Worte, die Josef hier spricht, das sollen Worte der Versöhnung werden. Allerdings ist das nicht von Anfang an klar, denn Josef gibt sich zu erkennen und er markiert dabei auch deutlich die Schuld der Brüder. Das ist nicht vergessen. Also ein einfaches Schwamm drüber ist der Weg zur Aussöhnung nicht. Denn als die Brüder kein Wort herausbekommen, sagt Josef, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Er benennt das also. Seid nicht betrübt, macht euch auch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott hat mich euch vorausgeschickt, um vielen Menschen das Leben zu retten. All das ist sehr bewegend für Josef. Und noch vor allen Worten stehen bei Josef die Tränen. Das ist schon bemerkenswert. Da steht in der Bibel, Josef, er weint laut. So laut, dass es selbst die Ägypter draußen vor der Tür vernehmen. In keiner biblischen Geschichte wird so oft und so tief erschüttert geweint wie in der Josefsgeschichte. Mehr als 7 Mal geschieht das. Josef schämt sich seiner Tränen nicht. Doch ich habe mich gefragt, warum weint er da so? Ich glaube, es ist nicht nur die Rührung, die ihn da übermannt, als er seine Brüder vor sich sieht. Er hat seine Brüder bereits geprüft. Er hat sie mit einer Schuld konfrontiert, die sie nicht begangen haben, um zu sehen, ob sie sich verändert haben. Eben hatte er Benjamin, seinen jüngsten leiblichen Bruder, dessen Ankunft er in Ägypten von seinen Brüdern nach der ersten Reise verlangt hatte, verurteilt, weil er einen Becher gestohlen haben sollte. Und dieser Benjamin, der sollte Sklave werden, so wie es sich seine Brüder einst für ihn gedacht hatten. Und nun? Haben die Brüder etwas im Leben dazugelernt? Nun, an dieser Stelle kommt eine entscheidende Wende. Denn da tritt Juda, der Bruder, auf und spricht in einer leidenschaftlichen Rede vordergründig vom Leiden des alten Vaters. Von seinem sicheren Tod, wenn ihm Benjamin nicht zurückgegeben würde. Denn der alte Vater, der hat doch schon einen Sohn verloren. In Wahrheit ist aber diese Rede von Juda eine Rede mit nur einem Thema. Sie erzählt noch einmal die Geschichte der alten Schuld der Brüder an Josef. Sie hatten ihn getötet, in die Grube geworfen, so haben sie gedacht. Sie haben ihn verraten und verkauft. Und dann sagt Juda, Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. Und dann wirft er stellvertretend für den jüngsten Bruder, also für Benjamin, sein Leben in die Waagschale. Und Juda sagt, nimm mich als Sklave an seiner Statt. Ich trete für ihn ein mit meinem Leben, mit meiner Schuld, damit er freikommt und unser Vater lebe. Hier geschieht Umkehr. Hier wird Verantwortung übernommen. Und hier zeigt sich ein veränderter Mensch. Hier wird ein Weg beschrieben, wie Versöhnung Wirklichkeit werden kann. Nämlich mit echtem Eingeständnis, mit einer ehrlichen Veränderung im eigenen Handeln und auf der anderen Seite mit großherziger Vergebung statt einem hartherzigen Festhalten an der alten Schuld. Ja, leichter gesagt als getan. Aber ein Weg, der verheißungsvoll dazu führen kann, dass vergangene Schuld nicht ein Leben lang über das Leben von Opfer und Tätern bestimmen muss. Weil die Brüder endlich zu ihrer Geschichte und zu ihrem Versagen stehen, weil Schuld ausgesprochen und bekannt wird, kann Vergebung und ein echter Neuanfang entstehen. Und ich glaube, darum weint Josef los. Da ist nichts von Vergeltung oder von Rache für alten Hass zu spüren. Ich habe den Eindruck, da steht vielmehr Josefs erschütternde Erkenntnis, dass Gott diese böse Sache voll Neid, Hochmut und Intrigen, bei der keiner ohne Sünde war, auch er nicht, dennoch in seine Hand genommen hat und sie zum Guten wendet. Am Ende wird die Familie wieder zusammengeführt. Der totgeglaubte Sohn, er wird umarmt und Josef errettet seine Familie und somit letztlich das Volk Israel, das Gott erwählt hat. Dieser Meilenstein, er heißt Versöhnung. Luther, er überschreibt das Ende dieser Geschichte mit den Worten Josefs Edelmut. Ich habe mich gefragt, was können wir eigentlich für unsere Lebenswege mit unseren Meilensteinen aus dieser Geschichte ziehen? Nun, ich glaube, in dieser Geschichte geht es um noch mehr als um Josefs Edelmut und seine großherzige Vergebung. Im tieferen Sinne geht es um seinen Glauben an die Güte Gottes, um den Glauben der Brüder und auch um unseren Glauben. Und darum, wie dieser Glaube am Ende stärker ist als Neid und Missgunst, Bevorzugung und Zurücksetzung, Bosheit und Hass. Es geht um ein Vertrauen, dass trotz all dem Mist, der mir widerfährt, Gott immer noch da ist und er wirkt. Das ist alles andere als leicht zu sehen und zu verstehen. Und die Erkenntnis des Paulus etwa, der sagt, die Wege des Herrn, sie sind unergründlich, das bleibt gerade im Leid eine große Herausforderung des Glaubens. Am Ende, also in der Rückschau, da erkennt Josef im Blick auf seine eigene, teils tragische Lebens- und Leidensgeschichte, dass Gott da war und er etwas Gutes daraus gemacht hat. Darum sagte er später zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Was Menschen auch tun, wie niederträchtig sie denken und handeln mögen, Gott weiß auch, das Böseste zum Guten zu wenden. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das ist ein Spitzensatz der Bibel aus dem Munde Josefs. Er gilt für Josefs Leben, der gilt auch für die große Geschichte Gottes mit den Menschen. Und in dieser Geschichte können wir Christinnen und Christen erkennen, was Gott mit Jesus Christus gelebt und gewirkt hat. Der Gott, der selbst ein Mensch wird, um uns zu zeigen, wie menschlich sein geht, der wird von eben jenen Menschen verraten, verleumdet, bespuckt, beschimpft und gekreuzigt. Aber Gott überlässt ihn nicht dem Tod. Jesus wird zum Retter der Welt und er wird denen, die ihn verworfen haben, zum Segen. Denn darum geht es letztlich, am Leben zu erhalten, ein großes Volk, wie Josef sagt. Wir haben hier eine große Versöhnungsgeschichte gehört. Und in ihr spiegelt sich die große Versöhnungsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Versöhnung. Auch mit mir und mit dir. Seien sie noch so krumm, die Linien, auf denen unsere Lebensgeschichte geschrieben wird. Liebe Gemeinde, der letzte Meilenstein, von dem wir gehört haben, er heißt Versöhnung. Und die Erkenntnis, in allem wirkt Gott. Ich lade Sie ein, sich zu fragen, vielleicht nach der Predigt oder in den nächsten Tagen zu Hause, welche Meilensteine gibt es eigentlich in meinem geistlichen Leben? Also nicht so diese Meilensteine, Haus, Schulabschluss, was auch immer uns einfällt, sondern welche Meilensteine gibt es eigentlich in meinem geistlichen Leben? Wo habe ich Gott erfahren? Im Erfolg oder im Leid? Und wo erkenne ich seinen Segen? Vielleicht werden aus Wegmarken Meilensteine und aus Meilensteinen Segensmarker, weil ich Gott in meinem Leben erkenne. Amen.